Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und wir sprechen heute nochmal über Absetzkabinen und ein bisschen über Montenegro.
Das hatten wir ja schon länger angekündigt und das ist jetzt eine Folge, auf die ich mich auch ganz besonders freue persönlich, weil ich habe es ja schon in ein paar Folgen mal angedeutet, dass ich seit der Miniserie mit dem Wikinger wirklich die Absetzkabine so als künftige Option für mich und für uns in Betracht ziehe und davon auch so ein bisschen träume, vor allem für Mexiko. Und ich bin jetzt ganz, ganz gespannt auf deine ganzen persönlichen Eindrücke. Ich würde sagen, wir steigen noch mal wirklich ganz vorne ein, auch wenn du in der einen oder anderen Folge über Montenegro ja auch schon über die Kabine gesprochen hast. Aber dass wir es jetzt einfach noch mal kompakt in 2 bis 3 Folgen darstellen, wie du da unterwegs warst und was du so persönlich für dich mitgenommen hast. Und da würde mich jetzt noch mal interessieren, dass du das Setup einmal ja wiederholst einfach, mit dem du unterwegs warst.
Ja, also wir hatten ja von Tischer für 14 Tage ein Fahrzeug gestellt bekommen. Und zwar war das ein Ford Ranger in einem Space Orange, also eine sehr auffälligen Farbe. Und da drauf war die Tischer Box 230. Das ist also eine Absitzkabine, die man quasi auf den Pickup hin auf die Ladefläche draufpacken kann, aber eben auch entsprechend absetzen kann. Das war das Setup, mit dem wir unterwegs waren.
Okay.
Und wir waren zu zweit unterwegs. Das vielleicht noch mit dazu.
Genau, ist ja auch wichtig, wenn wir später über so Aufteilung, Raumaufteilung, Platzangebot, Ausstattung und so weiter sprechen, dass wir einmal drauf gucken, so für wie viele Leute so eine Kabine eigentlich geeignet ist, mit der ihr jetzt da unterwegs wart. Gab ja auch ein paar Anekdoten mit dem Fahrzeug, mit euren Fahrkünsten, aber auch sehr viele schöne Momente, die du mir teilweise ja schon erzählt hattest, die du teilweise in Bildern uns auch geschickt hattest und veröffentlicht hattest. Und dann gab es noch den geplatzten Reifen. Aber wenn du jetzt mal so die ganzen 2 Wochen an dir vorbeiziehen lässt und überlegen würdest, welches Bild du im Kopf der Hörerinnen und Hörer hinterlassen möchtest, wenn es nur ein einziges sein dürfte, welches wäre das dann?
Dann ist es eigentlich das Fahrzeug, wie es auf einem Berg oben steht, auf 1500 Meter Höhe. Vorm Fahrzeug geht es runter, 450 Meter Richtung Kotor. Auf der anderen Seite geht es runter, nicht ganz so weit ins Hinterland. Und wir standen quasi auf dem Bergrücken mit dem Fahrzeug und konnten quasi da noch ein bisschen laufen und haben dann halt das Fahrzeug da oben stehen sehen, im Hintergrund die Bucht von Kotor, wo ein Kreuzfahrtschiff rausgefahren ist und die Berge dahinter. Also das war einfach so ein Gefühl von Weite, was man da oben hatte. Und das Fahrzeug war eigentlich nur winzig klein dazwischen. Wir haben da auch ein paar schöne Fotos gemacht. Das ist eigentlich so das schönste Bild, dass du eben da oben bist, ganz alleine. Da war niemand, ich glaube, wir haben in 2 Tagen, glaube ich, 2 Fahrradfahrer gesehen. Und ansonsten nur ein paar Tiere, wir und viel Ruhe. Ja, und Wind. Das ist der Nachteil, wenn man so exponiert steht.
Also jetzt mal abgesehen vom Wind, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Traumbild, was ich habe von Reisen mit so einer Absetzkabine. Da wollen wir jetzt gleich mal im Lauf der Folge gucken, ob das der Realität standgehalten hat, dieses Traumbild. Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz eine Einordnung vornehmen für alle, die jetzt vielleicht auch die alten Pickup-Absetzkabinen-Folgen nicht gehört haben. Kannst du einmal noch mal so einen kurzen Rahmen schaffen, erklären, was eine Absetzkabine eigentlich ist, jetzt für alle, die das noch nicht gesehen haben und was da die Besonderheit dran ist?
Im Prinzip ist das eine Wohnmobilkabine, also so ein Wohnmobil, ich sag mal so ein Alkovenmobil oder so ein teilintegriertes Wohnmobil ist ja im Endeffekt eine Wohnkabine, die auf dem Transporter gesetzt wird. Ne? Da wird vom Transporter ganz wie weggeschnitten im übertragenen Sinne und dann wird da die Kabine draufgesetzt. Und nichts anderes ist es auch hier. Also das heißt, du hast eine eigene Kabine und die kannst du quasi auf den Pickup draufsetzen. Die Kabine ist immer für einen bestimmten Pickup-Typen gebaut, also das heißt, du kannst nicht einfach die Fahrzeuge darunter wechseln, aber du kannst eben dasselbe Fahrzeug darunter rausfahren, also die Kabine kannst du so auf vier Füße stellen, kannst sie hochdrehen und dann kannst du deinen Pickup einfach rausfahren und dann bleibt die Kabine stehen. Deswegen Absetzkabine, weil man die eben absetzen kann. Also man kann das im Grunde alleine machen und kann eben sein Alltagsfahrzeug in ein Wohnmobil mehr oder weniger verwandeln und auch wieder zurück.
Und die Absetzkabine in sowas wie einen Wohnwagen, den man einfach stehen lassen kann, wenn man dann irgendwie einen Ausflug machen möchte, eine Besorgung machen etc. pp. Das war ja das, was mich in den 3 Folgen mit dem Wikinger so gecatcht hat, weil ich das irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt hatte, dass du ja diese beiden Komponenten einfach oder vielleicht auch nicht ganz so einfach trennen kannst. Mhm. Jetzt hattest du eingangs gesagt, bei dir war es eine Tischerbox. Ich sehe immer wieder auf der Straße auch Tischerfahrzeuge mit dem Modellnamen Trail. Jetzt wieder, als wir von unserem Fan-Caravan-Freunde-Treffen zurückgefahren sind, da waren sogar 2, die uns auf der Autobahn begegnet sind. Weißt du zufällig, was da die Unterschiede sind? Oder sind es 2 verschiedene Linien? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also das sind im Prinzip ähnliche Boxen, nur dass die eine, also die Box, die wir hatten, halt eben einfach aus so einer Sandwich-Bauweise komplett gebaut wird. Also das ist Aluminium-Holz-Dämmung. Und das ist halt, also sie ist nicht viereckig, aber die ist halt quasi eckig zusammengebaut. Und die Trail-Variante, die hat so ein GFK, so eine GFK-Front quasi vorne am Alkoven, was sie ein bisschen windschnittiger macht und aber auch gleichzeitig ein bisschen Platz innen wegnimmt, aber eben ein bisschen mehr Aerodynamik reinbringt. Also das ist so der größte Unterschied, wie ich gelernt habe.
Diese Montenegro-Tour war ja in der Vorbereitung etwas sprunghaft, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Also es war zuerst mal die Rede Zelt. Dann habt ihr, glaube ich, auch mal überlegt, ein Fahrzeug zu mieten. Und dann kam eben der Gedanke mit der Absetzkabine. Können wir auch ganz transparent sagen, das war jetzt nicht, dass wir da jetzt ganz gezielt nachgesucht hatten, sondern wir hatten eben Gespräche mit Tischer über eine potenzielle Kooperation und haben dann gesagt, dass uns das auch mal interessieren würde, so ein Fahrzeug zu testen oder dich jetzt speziell. Aber warum hast du dich dann tatsächlich auch für das Thema Absetzkabine überhaupt interessiert, beziehungsweise was hast du dir davon erwartet, was dir vielleicht an früheren Fahrzeugen gefehlt hat oder was dich gestört hat oder was auch jetzt an anderen Optionen für dich für diese Tour nicht so ideal ausgesehen hat?
Da ist eigentlich Gregor völlig dran schuld, der das Thema Offroad halt reingebracht hat. Also er hatte nicht nur das Thema Montenegro ins Spiel gebracht, sondern auch diesen Offroad-Gedanken gehabt, also dass man irgendwo in den Bergen rumfahren kann, weit ab vom Schuss. Und da war dann so dieser Gedanke, dass da natürlich so ein geländegängiges Fahrzeug sinnvoll wäre. Und das ist ja jetzt mein alter Mercedes, den ich noch fahre, auch, aber da ist mit dem Schlafen nicht so bequem und ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, zu zweit da drin zu pennen. Und deswegen kam so die Idee, okay, die Absetzkabine ist quasi der sinnvollste nächste Schritt. Und so ist es quasi entstanden, weil du hast ein geländegängiges Fahrzeug drunter und du hast eben eine Kabine drauf. Das war der erste Gedanke und die erste Idee.
Ja, und halt auch einen vollwertigen Wohnbereich, ne? Also, weil bei eurem Mercedes wäre es ja dann wirklich nur eine Schlafgelegenheit gewesen, aber kein Raum, in dem man hätte sitzen können, kochen, was auch immer. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Du hast in einer der Montenegro-Folgen auch schon so ein bisschen den Innenraum beschrieben. Aber nimm uns bitte doch trotzdem nochmal kurz mit. Also Du hast das Fahrzeug in Empfang genommen, hast die Tür aufgemacht, um das in Augenschein zu nehmen. Was war so dein erster Eindruck und was sehen wir, wenn wir da reingehen?
Also der erste Eindruck war, oh, hier ist aber viel Platz. Das sieht von außen nicht ganz so aus. Also klar, die Kabine ist nicht gerade klein und sie ist vor allen Dingen auf dem Ford Ranger, der halt sehr hochbeinig ist, auch ziemlich hoch gewesen. Aber trotzdem war so der erste Gedanke, ui, viel Platz. Und was man sieht, wenn man zur Türe reingeguckt hat, hat man quasi auf die Türe vom Badezimmer geguckt. Das war so eine Schiebetüre, so mit so Lamellenoptik. Da hat man jetzt nicht viel gesehen. Und dann, wenn man rechts rumgeschaut hat, hat man direkt auf der rechten Seite den kleinen Küchenblock gehabt, wo es relativ viel Stauraum gab, ein Gewürzregal und eben den zweiflammigen Gasherd oder Gaskocher besser gesagt und ein kleines Spülbecken mit Wasserhahn. Auf der anderen Seite hat man auf den großen Kühlschrank geguckt und auch wieder Staugelegenheit und dann kam schon der Sitzbereich aus zwei gegenüberliegenden Bänken, die eine ein bisschen schmaler neben der Küche, die andere, also die ist eher so für anderthalb Personen, die andere ist für zwei Personen okay, also man kann da jetzt nicht krass lümmeln zu viert, aber man kriegt sich schon irgendwie hingesessen. Wir haben also zu dritt auch da drin gesessen, das war völlig okay. Und man hat einen Tisch, den man richtig gut verstellen kann und dann kommt danach wirklich ein riesiger Alkoven, also die Bettfläche war wirklich groß und da durch wir so eine, die Kabine so eine 20 Zentimeter Alkovenverlängerung hatte, gab es da auch noch am Ende, also ganz vorne, drei riesengroße nochmal Schränke zum Sachen lagern.
Im Alkoven drinne?
Vorne am Alkoven sozusagen, okay. als Abschluss.
Jetzt weiß ich ja aus vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben, on und off the records, dass du eigentlich kein so ein riesen Alkoven-Fan bist. Das war ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ihr dann euer altes Wohnmobil verkauft habt und euch für einen Liner entschieden habt, halt mit einem großen Bett.
Ja.
Wie war das jetzt für dich? Wäre das was, wo du sagst, okay, zugunsten der Offroadigkeit und der sonstigen Vorzüge, die vielleicht so eine Absitzkabine hat, könnte ich mich wieder dran gewöhnen, im Alkoven zu schlafen oder schließt es eher für dich aus?
Das Spannende ist, das haben uns viele gesagt, dass die alten Alkoven sehr, sehr flach waren und da einige Menschen Probleme haben. Und wenn man einen höheren Alkoven hätte, wäre das nicht so das Problem. Und das, wir haben jetzt nicht zu zweit im Alkoven gepennt. Gregor hat unten quasi sich die Sitzgelegenheit umgebaut zum Bett und ich habe oben gepennt. Alleine war das auch in unserem alten Alkoven kein Thema. Und ich hatte hier das Gefühl, dass es ja auch zu zweit kein Thema gewesen wäre, weil es einfach hoch genug war. Also man hat viel, viel mehr Kopffreiheit gehabt. Ich konnte nicht ganz sitzen, aber ich konnte mit leicht eingezogenem Kopf tatsächlich da oben sitzen. Und das wäre in unserem alten Alkoven niemals möglich gewesen. Also wir reden da wirklich von Welten an Unterschieden.
Das sah gar nicht so aus auf den Fotos. Das ist so geräumig.
Habe ich ja gerade gesagt.
Ja, okay, das ist ja dann im Grunde wie bei uns im Bus. Ne? Da kann ich auch nicht aufrecht sitzen, aber schon einigermaßen bequem auch einsteigen ins Bett.
Und du hattest auf beiden Seiten Fenster und also wie gesagt, war ein ganz anderes Feeling und ich glaube, hier wäre das gar kein Thema gewesen. Ich denke, dass das im alten Alkoven so eine Mischung aus Kopfsache und ein bisschen viel CO2 oder Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, was man halt ausatmet, CO gewesen ist. Aber wie gesagt, sehe ich hier gar kein Thema. Also würde ich zu zweit vermutlich ganz entspannt drin pennen können.
Okay, und Sitzgruppe umbaubar, das heißt, man könnte dann mit so einer Kabine auch, ich sage jetzt mal, mit ein, zwei kleineren Kindern unterwegs sein.
Genau, also für Gregor war das Bett okay von der Breite her. Zwei Kinder können sicherlich auch noch pennen, aber zwei Erwachsene würden, glaube ich, also die könnten beide hochkant aneinander gekuschelt im Löffelchen schlafen, das wird wohl funktionieren. Aber mit zwei Kindern sollte schon klappen.
Okay. Und ihr hattet auch Stehhöhe, ne? Hast du gesagt?
Ja, großer Vorteil. Du kannst also komplett stehen. Auch Gregor, der ja noch größer ist als ich, der in die 2 Meter geht, konnte ganz entspannt stehen.
Hättest du an der Aufteilung, an dem Grundriss an sich irgendwas geändert, wenn du gekonnt hättest? Oder fandest du den jetzt so praktisch für das, was ihr gemacht habt?
Also im Nachhinein hätten wir keine Dusche gebraucht, weil wir die eh nicht genutzt haben. So, wenn wir geduscht haben, haben wir das, wenn wir mal auf dem Campingplatz waren, gemacht. Das heißt, die Dusche hätten wir uns sparen können und hätten da vielleicht ein bisschen weniger Platz haben können. Und ich persönlich hätte, die Stehhöhe, also ist immer schwierig zu sagen, ich hätte gerne auf Stehhöhe verzichtet und etwas weniger Höhe gehabt. Das ist immer schnell dahingesagt. Sind so Gedankengänge, die ich habe, da würde ich, glaube ich, in der nächsten Episode noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen. Aber eigentlich für mich nur im Nachgang, die Dusche hätte ich nicht gebraucht. Also wir haben sie auch tatsächlich einfach nicht genutzt, weil wenn ich die Dusche dann da drin nutze, muss ich ja auch alles irgendwie trocken machen, sauber machen. Und da waren wir dann einfach zu faul zu. Wir haben die Toilette benutzt und das Waschbecken, aber die Dusche eben nicht. Und ich glaube, ich würde, so wie ich mit dem Fahrzeug reisen würde, die vermutlich auch nicht brauchen. Ist eine Außendusche dran. Die reicht ab und zu mal und ab und zu fährt man immer auf dem Campingplatz. Und da hätte mir, also waren auch Gregors Worte, also ohne die Dusche wären wir gut ausgekommen.
Dann hätte man noch ein bisschen mehr vielleicht Platz gehabt. Ich muss sagen, für mich, wenn eine da ist, würde ich die auch sehr, sehr, sehr intensiv nutzen. Weiß ja, ich bin ja nicht so ein Fremdduscher und Fremdscheißer. Aber ja, ich höre das immer wieder auch beim Thema Wohnwagen, Wohnmobile, ne, dass die Leute ihre Dusche nicht nutzen. Ich verstehe es auch, muss ja immer alles sauber und trocken machen, dies, das.
Für einen Urlaub brauche ich die nicht, nö.
Okay.
Und ich hätte aufs Chemieklo verzichten wollen. Das wäre so.
Stattdessen eine Trenntoilette.
Ja, also ich merke, dass das Thema hat mich schon immer genervt, einfach ein Reichweitenthema ist. Also die Kassette war groß und auch da haben wir waren ja doch ab und zu mal auf dem Campingplatz, auch unfreiwillig so ein bisschen. Das heißt, wir hatten genügend oft Toiletten auch zur Verfügung und ich meine, als Mann, wenn du irgendwo in den Bergen bist, dann gehst du halt auch mal in irgendeinen Baum pinkeln, das geht ja relativ easy. Und von dem her war jetzt Reichweite ja nicht so das Thema, aber ich merke so das mit Chemie und du brauchst immer einen Stellplatz, um zu entsorgen. Also das ist alles irgendwie nichts mehr, was sich für mich persönlich noch zeitgemäß anfühlt.
Ja, ist ja Dauerthema bei uns, dieses Toilettenthema, wo wir dann immer wieder uns im Kreis drehen irgendwie. Also auch wir persönlich. Und ich weiß das ja auch von vielen Hörerinnen und Hörern, die für sich jetzt noch nicht die ideale Lösung gefunden haben. Was mich nochmal interessieren würde, ob du Unterschiede festgestellt hast zu so klassischen Wohnmobilen, Wohnwagen, wo wir ja immer wieder zum einen sagen, naja, ist teilweise so ein bisschen windig alles, weil man es so anfasst, ne? Also vielleicht für so Urlaube okay, aber für einen Dauergebrauch dann eher bei den Premium-Herstellern, geeignet. Und von der Qualität her jetzt, dass es eben auch so vielen Nutzungen standhält. Und zum anderen, das zieht sich über fast alle Hersteller hinweg, dass man immer wieder in den Grundrissen, in den Möbeln Sachen entdeckt, wo man sich so denkt, was soll das? Ist es jetzt nur ein Designelement? Weil praktischen Nutzen hat es keinen. Jetzt ist ja Tischer wie auch der ein oder andere sonstige Ausbauer in diesem Sektor sehr stark darin verhaftet, eben so praxisnah auszubauen. Und da wollte ich jetzt nochmal von dir wissen, ob das gelungen ist oder ob du da auch wieder irgendwelche Sachen entdeckt hast, wo man sich denkt, oh, das hätte man sich auch sparen können.
Also tatsächlich wenig. Also es gab zwei Punkte, die habe ich auch im Gespräch da vor Ort angesprochen und das hat mir auch schon, also mir hat ein Mülleimer gefehlt. Da sagte mir natürlich, das wäre kein Thema, kann man ja dazu buchen. Hatten wir jetzt nicht drin, ist für mich immer ein großes Thema. Aber bei einem Vermietfahrzeug ist das auch nochmal eine andere Sache. Und das zweite Thema, es hat am Eingang so ein bisschen Griff gefehlt. Der Ford ist ja sehr hochbeinig und du hast nur eine Drittstufe und damit noch bin ich in dem Alter, wo das noch funktioniert, aber meine Frau, die so mit der Bandscheibe und mit einem Bein so ein bisschen Schwierigkeiten hat, die hatte sich halt einen Griff gewünscht. Das sind so zwei Sachen, die mir gefehlt haben. Ansonsten, der Möbelbau hat sich tatsächlich sehr hochwertig angefühlt. Da war jetzt auch nicht irgendwie, wo ich immer so ein bisschen gucke, sind Scharniere und Pushlocks und Verbindungen, wie die gemacht sind. Und da war alles, hat sich hochwertig und gut angefühlt. Es hat auch nichts irgendwie gewackelt oder schon geklappert und die Kabine war auch schon in der zweiten Saison und ehrlicherweise, als ich eingestiegen bin, dachte ich, die ist neu. So hat sich das alles angefühlt, weil die roch auch noch tatsächlich so. Mir ist klar, dass man das alles mit Saubermachen so hinkriegt, aber du hast ja die 2 Jahre nicht angesehen und natürlich eine Vermietkabine, also auf der einen Seite würde man denken, die wird ja ein bisschen grober auch mal angefasst, aber die wird vielleicht auch nicht so oft benutzt. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Möbelbau, Aufteilung fand ich alles sehr, sehr zweckmäßig und praktisch. Also da war nichts irgendwie, wo ich gesagt habe, das ist mega unpraktisch. Du hast halt unheimlich viel Stauraum auch über der Küche und unter der Küche gehabt. Da, wo du halt Sachen auch brauchst. Der Kühlschrank war gegenüber. Also alles extrem zweckmäßig und hochwertig. Also da war jetzt nichts, wo ich auf den ersten Blick gesagt hätte, Was haben Sie sich hierbei gedacht? Ich muss jetzt auch Ehrlichkeit halber sagen, ich habe auch nicht super intensiv nach Fehlern gesucht, wie ich es vielleicht jetzt machen würde, wenn das mein Plan ist. Aber wir haben da ja über eine Woche drin gelebt und da ist mir gar nichts aufgefallen. Also da war ich sehr positiv überrascht. Mhm. Qualität und vom Möbelbau und von dem Aufteilung, auch wie die Schränke gebaut sind. Klar, also der einzige Kritikpunkt vielleicht noch, diese großen Schränke vorne im Alkoven, die wir hatten, die sind halt ein großes Loch. So, da habe ich jetzt meine Klamotten reingepfeffert und für mich der Aufräumen mit Gravitation war das in Ordnung. Zwar halt ein Riesenchaos. Da könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, so Trennbrettchen einzubauen, ne, dass man einfach, also wenn du halt ein Trennbrettchen drin hast, zwei Stück, kannst du halt drei Lagen Klamotten lagern. Mm. Das wären jetzt so Kleinigkeiten. Wenn es das eigene Fahrzeug ist, kann man das sicherlich auch einfach nachrüsten. Aber das wären jetzt so die Sachen, wo ich sage, da könnte man vielleicht noch optimieren. Aber in den Schränken war das alles super aufgeteilt. Auch der große Schrank war gut aufgeteilt. War alles auch sinnvoller Kompromiss zwischen leicht und irgendwie stabil. Hat sich nichts angefühlt, als ob, wenn ich mit dem Daumen dagegen drücke, es gleich zusammenbricht. Mhm. Der Tisch war super stabil. Die Aufhängung vom Tisch hat extrem viel Sinn gemacht, wenn man sie einmal verstanden hat. Also weil du ihn in alle Richtungen drehen und sozusagen verdrehen auch konntest.
Das war ja das, wo ihr mal so kurz gestruggelt habt, ne? Weil ihr nicht gecheckt habt, wie das geht. Oder erinnere ich das richtig?
Ja, man musste einmal kurz gucken. Also der hatte halt drei Scharniere und Befestigungen. Und ich kannte das alles noch gar nicht im Detail, weil unser Tisch damals hatte halt einen Hebel zum Festdrehen. Das war aber nichts, was man nicht nach einer Minute halt rausgefunden hat. Und dann war der wirklich cool, weil der war halt so, also der war sozusagen nicht so gebaut, dass der in alle Richtungen sich gleich drehen lässt, ne, quasi, dass die Drehgelenke in der Mitte sind, sondern die waren alle ein bisschen versetzt, sodass du halt ganz unterschiedliche Positionen machen konntest. Also sehr, sehr praktisch. Egal wie und wer sitzen wollte, es gab immer irgendwie coole Positionen und auch zu zweit mit zwei Laptops konnte man da okay dran arbeiten. Also ich meine, das ist, es ist nach wie vor eine kurze Kabine gewesen, ne? Es ist nicht so, dass wir da drin hätten noch tanzen können. Und wenn das Bett unten gemacht war, war noch Platz zum Kochen, aber auch sonst nichts mehr. Aber das war halt völlig okay. Und wir haben auch nur so die Hälfte der Zeit quasi den Tisch wirklich genutzt. Die meiste Zeit, wir fahren einfach zu voll dazu, war das Bett halt unten aufgebaut und wir waren sowieso draußen.
Faul ist ein gutes Stichwort für eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt, nämlich dieses Thema Absetzen der Kabine, also deswegen heißt sie ja so, du hattest ja eingangs gesagt, da kann man das Fahrzeug dann quasi drunter rausfahren. Und ich habe jetzt kein Foto gesehen von dir, wo die mal abgesetzt gewesen wäre. Habt ihr das nicht gemacht oder ging das nicht oder wolltet ihr nicht wegen Sicherheit oder wie war das?
Also es wäre natürlich gegangen, aber es ist nicht so, dass man einfach vier Füße runterklappt und dann ist die ab, sondern die ist natürlich mit dem Fahrzeug auch verspannt mit so zwei Gestängen sozusagen. Die hätte man dann lösen müssen und es gab für uns keinen Grund, dass wir die Kabine absetzen. Also es hätte einen Grund vielleicht gegeben, als wir den Platten hatten, aber da waren wir eher an der Schräge. Da stellst du die Kabine vermutlich ähnlich, wobei dadurch man die Beine ja unterschiedlich rausdrehen kann, kann man auch wahrscheinlich das an der Schräge aufstellen, aber da haben wir ehrlicherweise nicht drüber nachgedacht, da haben wir nur die Füße dafür genutzt, das Fahrzeug halt weiter zu stabilisieren, das war auch super praktisch, also das hat uns da wirklich, glaube ich, den Hintern gerettet, dass wir dort reparieren konnten am Berg, aber ich bin ein Mensch, der so Aufwände extrem scheut.
Und das kenne ich.
Ich würde das ehrlich, also ich vermute mal, dass ich auch in meinem Alltag die Kabine eher selten absetzen würde, sondern die wird halt meistens aus Bequemlichkeit einfach draufbleiben. Und wie gesagt, es war auch als wir unterwegs waren, wir hätten sicherlich ein, zwei Trails fahren können ohne die Kabine, aber da wir ja eh eigentlich geplant hatten, dann oben zu bleiben, wäre es halt auch Quatsch gewesen, die Kabine nicht mitzunehmen. So, von dem her war das für uns, hatte das keine Relevanz.
Okay. Schade. Also ich in meiner Fantasie ist es ja dann so, dass ich dann damit auf einen Campingplatz fahre oder auf irgendeinen Stellplatz und dann denke ich, ach, jetzt würde ich aber einkaufen gehen, aber der Halil wollte Podcast schneiden und dann würde ich einfach die Füßchen ausdrehen und das Fahrzeug drunter rausholen. Das ist dann wahrscheinlich eher nicht so realistisch.
Naja, es ist halt die Füße runterdrehen, dann das Gestänge lösen. Für das Gestänge musst du aber innen unter die Sitzbänke.
Oh nee.
Und musst es halt rausdrehen. Das ist ein bisschen hakelig, dann musst du das Kabel lösen. Also das nicht so, dass es gar nicht geht und du da einen ganzen Tag brauchst, aber es ist auch nicht so, dass Halil da weiter sitzen kann und gar nichts merkt, sondern man muss da schon ein bisschen was machen. Und das ist so der Punkt, warum wir es nicht getan haben und warum du es vermutlich auch in solchen Momenten oft nicht machst, sondern vielleicht mit Kabine dann losfährst. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz stark vom eigenen, von der eigenen Gehirnstruktur abhängig. Es gibt Menschen, denen macht das ja gar nichts aus und die machen das auch zweimal am Tag. Und es gibt Menschen wie mich, die vermeiden so eine Arbeiten ohne Ende und die würden quasi einfach immer mit Kabine einkaufen fahren.
Ja, also das wäre dann wahrscheinlich eher so, wenn man länger irgendwo steht oder wenn man halt sagt, ich parke dann in den campingfreien Zeiten die Kabine zu Hause und habe dann noch mein Alltagsfahrzeug, aber nicht so, wie wir das machen, so für jeden Tag dann mal eben schnell einkaufen fahren, weiterfahren am nächsten Standort. Selbes Spiel. Übrigens, wenn ihr ein bisschen komische Geräusche hört, ich habe hier einen sehr intensiv träumenden Hund gerade neben mir. Die verfolgt gerade irgendeinen Hasen oder so, ich weiß es nicht.
Okay. Oder unsere vier Marder, die wir heute Morgen im Auto entdeckt haben.
Ja, du hast es ja das Foto geschickt. Vier Marder im Auto ist schon hardcore. Also.
Und du machst die Motorhaube auf, weil der Hund sich aufregt und dich gucken halt vier süße Gesichter an. Es war wirklich so hin und her gerissen zwischen: Ihr Säcke, was macht ihr mit dem Auto? Ihr müsst alle sterben. Und oh Gott, ist das süß.
Die waren wirklich zuckersüß. Ich glaube, dass es Jungtiere waren, wenn die auch nicht geflüchtet sind. Ja, jetzt noch mal ganz kurz letzter Punkt zu den zur Absetzkabine abstellen. Du hast ja gesagt, da muss man dann die Füße rausdrehen. Wie ist es? Ist es ähnlich wie beim Wohnwagen, dass man da so eine Kurbel hat? Ich muss wirklich ganz dumm fragen. Ich habe das noch nie gesehen. Oder macht man das mit irgendeinem Spezialwerkzeug oder mit einem Akkuschrauber oder wie kommen die Füße auf den Boden?
Die hinteren Füße sind, also da hast du hast bei allen Vieren quasi so die gleiche Schraube quasi wie beim Wohnwagenfuß. Nur dass die halt hier an der Seitenwand eingelassen ist und du hast halt so ein Handwerkzeug und wir waren natürlich schlau und hatten einen Akkuschrauber und eine entsprechende Nuss dabei. Die hinteren Füße nutzt du also quasi auch, um, wenn du auf dem Campingplatz stehst, das Fahrzeug zu stabilisieren, weil das schwankt halt recht, also es hat recht stark auf dem Ford Ranger geschwankt, weil der hat natürlich eine Luftfederung und ist relativ sensibel. Und wir haben häufig dann einfach die Füße runtergemacht. Das ist mit dem Akkuschrauber in einer Minute gemacht. Und die anderen, die vorderen Füße, die sind quasi hochgeklappt, das heißt, da musst du erst so einen Splint lösen, dann klappst du die runter und dann kannst du die genauso rausschrauben. Also das eigentliche Schrauben geht mit einem Akkuschrauber sehr, sehr zügig und mit dem Handschrauber brauchst du halt ein bisschen länger, so wie das halt auch beim Wohnwagen ist, wenn du die vier Füßchen runterdrehst.
Ja, da sind wir auch immer mit Akkuschrauber unterwegs. Ja. Da ist es recht komfortabel, aber auch sehr laut. Also wenn dann irgendwie spät abends irgendwo ankommst, dann brauchst du nicht mit dem Akkuschrauber ran, weil die irgendwie ist der Mechanismus dann viel lauter, als wenn du von Hand kurbelst. Oder es fällt mir auf, weil es halt schneller geht. Ich weiß es nicht. Ich mache da nicht mit dem Akkuschrauber.
Du hast halt mehr Resonanzkörper, der halt den Lärm verstärkt.
Ja. Du hattest ja auch schon ein bisschen vom Fahrgefühl berichtet, eben durch diese hohe Kabine, dass es schon ein anderes Fahrgefühl ist, als wenn man jetzt halt mit dem PKW oder auch mit dem Transporter unterwegs ist. Kannst du das noch mal kurz zusammenfassen? Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht so ganz ausführlich behandeln. Das könnt ihr dann noch mal in den anderen Montenegro-Folgen nachhören. Aber einfach so, dass man eine Vorstellung bekommt, auch vielleicht auch im Verhältnis zwischen PKW, Absetzkabine, Wohnmobil.
Naja, du hast halt 3,20 Meter Kabine, ne? Also wir waren 3,15 Meter, 3,20 Meter hoch. Das ist halt schon mal eine ordentliche Höhe. Das ist jetzt genauso hoch, wie unser Kurvenfahrzeug vorher war. Und das merkst du natürlich, wenn Wind geht. Das merkst du, wenn du im Kurven fährst. Der ist halt einfach so ein bisschen, wie beschreibe ich das? Ich meine, jeder, der Wohnmobil fährt, weiß, was ich meine. Für alle, die das nicht fahren. Also du merkst halt, dass du ein bisschen höher bist, dass du ein bisschen mehr Gewicht mitbringst und das manchmal ein bisschen schaukelt. Alles überhaupt nicht schlimm. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass wir irgendwie was nicht fahren konnten. Wir hatten einige Strecken mit krassem Wind, Auch auf der Autobahn, das war alles okay. Was halt wirklich hart war, war der Spritverbrauch vom Ford. Also der, ich glaube, ich habe mit 15 Litern gerechnet und dachte, ich bin damit schon gut, aber das war jenseits von dem, was der wirklich verbraucht. Und wir sind dann wirklich auf der Rückreise. Also wären die Spritpreise jetzt nicht gerade so völlig Katastrophe gewesen, wäre es auch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber auf der Rückreise sind wir wirklich nur noch 100 gefahren auf der Autobahn, um einfach halt mit 12, 13 Litern fahren zu können. Wenn du 130, 140 gefahren bist, hat sich das Auto halt 15, 16, 17, 18 Liter mit der Kabine genommen.
Aber ist der Ford an sich schon so ein Schluckspecht? Ja. Oder war, okay, also kamen quasi zwei Faktoren zusammen.
Natürlich,
der,
genau. Du hast Verbrauch die Kabine.
Vom Ford plus dann die Kabine, die natürlich jetzt durch die Höhe auch nicht so aerodynamisch ist.
Fährst dann eine Schrankwand durch die Gegend, wie beim Wohnmobil auch. Aber der, während der die Ducato halt, ne, der häufig drunter ist, ein sehr sparsames Fahrzeug ist, ist es der Ford halt nicht. Der macht auch Spaß, ne? Der hat auch Kraft und der hat uns auch überall die im Gelände hochgeboxt und hatte immer, also der hatte nicht mal ansatzweise irgendwo Probleme, dass die Power nicht ausgereicht hat. Das ist ein Riesenvorteil, aber so eine lange Strecke muss man schon ein tiefes Portemonnaie haben. Also wir haben, glaube ich, 2200 Euro an Sprit ausgegeben.
Wow.
Ja.
Das ist krass. Okay, auf wie viel Kilometer, wie viel hattest du nochmal Gesamtkilometerzahl getrackt über hier TrackKiwi oder?
Ja, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Also ich würde mal sagen, es waren, warte, lass mich schnell doch mal bei Google Maps nochmal schnell überschlagen. Es sind von Zwickau bis Kotor 1500 Kilometer. Also ich würde mal so sagen 4000 Kilometer.
Okay, also so 50 Cent pro Kilometer.
Ja.
Grob überschlagen.
Ja, da haben wir aber auch, habe ich für den zweiten Teil aber auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man das deutlich reduzieren kann.
Okay.
Wie gesagt, der Ford macht Spaß, aber es ist schon ein sehr durstiges Auto.
Und im zweiten Teil gucken wir dann auch noch mal auf die genauen Kilometer, auf die Route und auf so ein paar vielleicht technische Details. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen ins Wohngefühl reingehen, weil das ja auch was ist, was dann für uns vielleicht mal relevant werden könnte. Du hattest schon gesagt, ihr wart meistens zu faul, das Bett umzubauen. Das würde mir genauso gehen. Hat man aber ja jetzt nicht, wenn man als Paar da übernachtet, weil man dann ja vielleicht im gleichen Bett schläft, außer der Mann schnarcht mal wieder oder die Frau, je nachdem.
Ja, aber da macht ja nur das extra Zimmer Sinn und nicht, wenn du genau zu den Füßen liegst. Also getrennt schlafen macht auch beim Schnarchen keinen Sinn.
Das stimmt. Aber wie muss ich mir so den Tagesablauf auf diesem verfügbaren Raum vorstellen? Also die Routinen, Wechsel vom Fahr in den Wohnmodus, was spielt sich dann ein nach ein paar Tagen? Was war vielleicht auch so, dass ihr euch nicht so dran gewöhnen konntet?
Das ist natürlich weniger ein Autothema als vielmehr ein Menschenthema. So,
das stimmt.
Also, weil Gregor und ich ja doch sehr unterschiedliche Rhythmen und Routinen haben, war das, glaube ich, am ehesten das, was nicht so gut ist, falsch, aber wo wir uns viel umstellen mussten. So am Fahrzeug hat sich relativ schnell eingedeichselt, dass immer einer, je nachdem, wer halt gerade sozusagen Zeit hatte und nicht was anderes gemacht hat, sich darum gekümmert hat, die Stützen ein- und auszufahren, wenn wir angekommen sind, losgefahren sind. Einer hat sich um Strom gekümmert, wenn wir das brauchten. Die Toilette habe ich mich gekümmert, weil das war jetzt für mich kein Thema. Jetzt bin ich aus irgendwie zig Jahren Wohnmobil gewöhnt und habe da überhaupt keine Berührungsängste quasi mit. Hab mich also immer um Versorgung und Entsorgung gekümmert. Und Gregor hat quasi dafür tatsächlich viel gekocht, obwohl eigentlich ich immer der Koch bin, aber ich hatte häufig so wenig Muße. Oder vor allen Dingen, weil unsere Essrhythmen so unterschiedlich waren, habe ich viel zu spät gegessen, war dann völlig unterzuckert, hatte dann keine Motivation mehr, was zu kochen. Also das war so ein bisschen so schwierig, aber das hatte mit dem Fahrzeug wenig zu tun. Ansonsten gab es gar nicht so viel Routine. Also was ich immer gemacht habe, weil ich es einfach gewohnt bin, bevor wir losgefahren sind, habe ich geguckt, sind alle Schränke zu, sind alle Pushlocks reingedrückt, ist der Kühlschrank verriegelt. Kühlschrankverriegelung hat einmal habe ich einmal irgendwie vergessen tatsächlich und uns ist auch einmal das das Chiliöl, Chili Crisp Öl runtergefallen im Kühlschrank und aufgegangen. und das Miso auch, also wir haben diesen ganzen Urlaub lang Miso und Chiliölgeruch im Kühlschrank gehabt. aber da habe ich mich drum gekümmert, weil ich einfach wusste, du musst immer vorm Abfahren gucken, dass alles zu ist. Das hatte Gregor jetzt nicht so drin, weil das ist nicht so in seinem Alltag. Aber da haben wir uns, glaube ich, sehr gut ergänzt. Und ansonsten gab es da in dem Fahrzeug auch nicht viel. Also du bist halt angekommen, hast, wenn es irgendwie geregnet hat und wir mussten drin oder wollten drin arbeiten, haben wir natürlich das Bett weggeräumt sozusagen. Das hat dann einer gemacht, weil zu zweit geht das nicht. Ich habe mein Bett oben immer gelassen und hatte da auch meine Klamotten, habe da auch nicht viel weggeräumt. Und also so gab es da wenig Routinen zu tun, ne? Eigentlich nur beim Ankommen eben Füßchen runter, Strom ran und beim Abfahren gucken, dass man fern entsorgt und ob das alles zu ist. Also es ist relativ wenig zu tun.
Also eigentlich ähnlich wie beim Wohnmobil, ja, kannst du sagen.
Genau.
Und jetzt hattet ihr auch sehr schwankende Temperaturen. Ich stelle mir irgendwie, ich weiß nicht warum, so eine Kabine ein bisschen stickig vor. Keine Ahnung. Das ist wirklich ein totales Vorurteil. Wie war das so mit Lüftung, Heizung? Wie war die isoliert? Wie konntet ihr da Tag-Nacht
regulieren? Ja, also die Isolierung war okay. Es war schon stellenweise sehr, sehr kalt, auch durch den Wind. Und wir haben häufig die Heizung angehabt noch. Was so ein bisschen schwierig war, dass Gregor ziemlich weit unten geschlafen hat und ich ziemlich weit oben. Und Gregor eigentlich ein deutlich höheres Wärmebedürfnis hatte.
Oh.
Das hat immer so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt. Also und auch zur Situation, dass dann halt ich mitten in der Nacht mal das Fenster aufmachen musste, weil ich oben fast erstickt bin. Es gab keinen Grund zu frieren. Also die Heizung hat super schnell gearbeitet, hat auch super ihre Temperatur gehalten, wenn du die eingestellt hast. Sie hat auch super auf Gas funktioniert. Wir waren mit dem Gas ein bisschen sparsam, weil wir immer hoch in die Berge wollten und nie wussten, wie kalt es wird, waren wir sehr sparsam mit Gas und haben also auch stellenweise, wenn wir auf dem Stellplatz waren, einfach mit Strom geheizt über Nacht. Da braucht man ja eh nicht viel. War im Nachgang Quatsch. Hätte locker mit den zwei Flaschen hingehauen, aber da war ich lieber so ein bisschen vorsichtiger, als dass wir dann ohne Heizung irgendwo in den Bergen stehen, weil das wäre echt kalt gewesen. Aber es war halt mega komfortabel, ne? Du hast sofort, wenn du willst, warmes Wasser, die Truma, die da drin ist, macht halt ihr Ding. Du kannst sie mit Strom, mit Gas, genau, mit Strom, mit Gas, mit beiden betreiben. Also halt super komfortabel mit App-Steuerung. Musst du nicht aufstehen, kannst im Liegen eben die Heizung an- und ausmachen. Also das.
Ja, ich sehr hinterher. Die haben wir ja bei unserem neuen Wohnwagen. Irgendwie, da haben wir gesagt, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir wollten Platz sparen, dies, das. Und jetzt haben wir denselben Platz verbraucht durch einen riesen Boiler unterm Bett, aber haben keine Kombi mehr drin, sondern die klassische Gasheizung. Aber die Kombi, die ist ein Traum. Also ja. Ich mochte die sehr, sehr gerne.
Also gerade auch durch die Durchlüftung quasi kriegst du an alle Stellen. Die haben oben ums Bett herum so einen Lüftungsschlauch gelegt. Es ist halt wirklich super komfortabel und comfy alles.
Okay. Und jetzt haben wir ein bisschen über Ausstattung gesprochen, punkto Ausrüstung, also so persönliches Equipment. Du hast zwar gesagt, viel Stauraum, aber ist ja trotzdem nicht unendlich. Das ist ja jetzt nicht wie ein doppelachsiger Wohnwagen mit 2,5 Tonnen. Ich vermute mal, ihr musstet euch ein bisschen begrenzen in puncto Ausrüstung. Was hattet ihr alles so dabei? Und was war vielleicht überflüssig? Oder was hat euch auch gefehlt? Dass wir mal so eine grobe Vorstellung bekommen.
Wir hatten viel zu viel dabei, weil wir wussten, also ist ja ein neues Fahrzeug, eine neue Reiseform, ein fernes Land, Offroad. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und wir haben viel zu viel dabei gehabt, weil wir nicht wussten, was wir brauchen. Also, und am Ende des Tages haben wir den großen Vorrat an Eiweißriegeln, den ich dabei hatte, den haben wir aufgebraucht, weil der quasi immer Notfallnahrung war, wenn wir unterzuckert waren. Ja, der ist
wenn
wirklich alle
geworden. Wenn du unterzuckert warst,
nee, es ging auch Gregor so. Okay. Das ging uns beiden so. von allem anderen, sowohl Lebensmittel als auch alle Klamotten, Technik, alles an Bergeausrüstung. Also wir hatten zwei krasse Sandbleche dabei, wir hatten Klappspaten dabei, wir hatten Abschleppgurt dabei. Nichts davon haben wir gebraucht. Die Powerstation war ganz nützlich, weil wir daran den Tracky Bee befestigt hatten, weil wir den ja nicht fest verbauen konnten im Fahrzeug. Und weil wir daran quasi auch vorne im Fahrzeug noch sozusagen unser Lade-Equipment erweitern konnten. Die war wirklich praktisch. Aber ansonsten haben wir ehrlicherweise bestimmt 2/3 zu viel mitgehabt. Also sowohl alle Lebensmittel, weil ich habe mir so vorgestellt, ne, dass ich jeden Tag wie zu Hause mein Oatmeal mache und dies, das, jenes und haben irgendwie 1,5 Paletten Pflanzenmilch dabei gehabt und irgendwie 2 Packungen davon genutzt. Es war, ja, und die Sandbleche haben wir natürlich auch nie gebraucht, den Klappspaten noch nicht mal gebraucht, also viel zu viel dabei gehabt. Also unser Ratschlag, einfach mit wenig anzufangen und dann durchzumachen und im Zweifel was dazu zu kaufen, wäre der sinnvolle Rat gewesen. Haben wir extra nochmal getestet, ob das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Aber da muss ich mal noch kurz einhaken. Also ja. Thema Sandbleche zum Beispiel, das ist ja was, also das kannst du dann ja nicht einfach dazu kaufen, wenn man es dann doch braucht, weil dann stehst du irgendwo und kommst nicht mehr raus. Und ich hatte ja in Katalonien die Situation, das hatte ich, glaube ich, auch erzählt im Podcast, dass ich halt dank unserer Sandmatten 2x Leute aus dem Sand befreien konnte, die sich festgefahren haben. Und das hätte mir genauso passieren können, da in der Gegend, wo wir unterwegs waren. Also das sind dann so die Sachen, die würde ich immer mitführen. Da habe ich auch den Halil noch ausgelacht, dass er mir die in die Eurobox ins Auto gepackt hat. Und ich sagte, ja, soll ich jetzt Sandbleche und einen Spaten mitnehmen?
Na, du hast Sandmatten. Zu einem Sandblech, ja, Sandmatten ist dann nochmal ein großer Gewichts- und Platzunterschied.
Ja, aber die sind halt auch geiler, die richtigen Sandbleche. Also die können schon auch mehr als solche Matten, ne?
Ja, die mussten aber halt auch auf der Rückbank vom Ranger mitfahren. Und wenn es keine Doppelkabine gewesen wäre, hätten wir viele Dinge nicht mitgekriegt. Also im Fahrzeug war durchaus noch ein bisschen Platz und man hätte auch viele Dinge noch. Du hast ja quasi unter den Sitzbänken ist ja die Ladefläche vom Ranger. Und da ist durchaus viel Luft. Da ist es nicht trocken, weil die nach hinten offen ist. Aber du hättest da durchaus Dinge in Tüten und Sachen, die nass werden können, lagern können. Das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben eben die ganze, also die ganze hintere Sitzbank vom Fahrzeug war eigentlich voll mit Sandblechen, ein bisschen Bergeausrüstung, mit Powerstation, mit Wasser, mit Milch, mit Toilettenpapier, mit jeder Menge Technikkram.
Weil bekannterweise in Montenegro gibt es einfach kein Toilettenpapier zu kaufen.
Das hätte es gegeben, das hat jetzt auch den wenigsten Blatt weggenommen, aber andere Sachen tatsächlich, so Speicherkarte, USB-Karten, Laser und so eine Sachen, gab es tatsächlich nur schwer. Ja, aber wie gesagt, man hätte doch deutlich Sachen weglassen können. Wir hatten auch immer ein bisschen zu viel Wasser, weil ich da halt immer tendieren würde, mehr dabei haben, weil du nie weißt, wann du welches brauchst. Und also ja, Milch hätten wir nicht gebraucht, aber Wasser war schon sinnvoll. Aber so gesehen, also um nochmal die Kernfrage zurückzukommen, also Platz war da eigentlich genügend durch die Rückbank. Wenn man zu viert gewesen wäre, wenn da Leute hätten sitzen müssen, dann wäre das nochmal ein anderer Schnack gewesen.
Also das würde mich mal interessieren, weil du hattest jetzt genau meine Erfahrung angesprochen mit Essen. Ich habe zu Hause ganz andere Essensgewohnheiten als auf Reisen und auch einen anderen Geschmack. Also das hat nicht nur immer damit zu tun, dass manche Sachen nicht so nach der Hand sind im Camper oder dass man manche Sachen unterwegs nicht bekommt, sondern mir schmecken je nach Land auch ganz andere Sachen. Und da würde mich mal interessieren, so wie euch das geht da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr das bei euch auch feststellt oder ob ihr dann eure ganz normalen Routinen halt unterwegs weiterpflegt. Das Einzige, was ich wirklich in Katalonien aufgebraucht habe, war meine Cashewmilch von DM. Die gibt's da nämlich nicht zu kaufen. Die gibt's auch sonst nirgendwo zu kaufen. Und ich brauche immer eine Milch im Kaffee. Das ist die einzige, die mir schmeckt im Kaffee. Aber ansonsten habe ich auch wieder 1000 Sachen mitgeschleppt, wo ich dachte, die muss ich unbedingt dabei haben, weil die habe ich zu Hause täglich auf dem Teller und nichts davon habe ich angerührt. Die Eurobox ist fast genauso wieder ausgepackt worden, wie sie eingepackt wurde. Aber Was würdest du denn sagen, wenn du mal von den überflüssigen Sachen weggehst? Was hat sich tatsächlich bewährt? Vielleicht auch, was du nicht gedacht hättest, dass so oft im Einsatz ist. Was würdest du wieder einpacken für so eine Tour? Was habt ihr täglich benutzt?
Also Eiweißriegel waren auf jeden Fall gut. Sie haben uns über den Tag gebracht. Ehrlicherweise, die meisten Lebensmittel hätte man zu Hause lassen können. Also was
ich meinte, Lebensmittel, sondern genau generell Ausrüstung.
Also wenn ich Urlaub machen würde, würde ich auch nicht so viel filmen. Das heißt, bräuchte die Powerstation auch nicht. Die wäre aber tatsächlich immer so ein Plan B gewesen, weil das Fahrzeug hat jetzt eine 120 Amperestunden Lithium-Batterie gehabt. Ich meine, die ist völlig okay für 2 Tage entspannt damit zehren. Powerstation wäre sicherlich ein cooles Backup gewesen. Würde ich, glaube ich, immer einpacken, wenn ich die Zuladung habe. Ich hätte, glaube ich, auch 2 Solarpaneele mitgenommen. Die wären auf dem Berg oben sehr praktisch gewesen, weil man da hätte nochmal ordentlich Energie tanken können und auch länger hätte bleiben können. Aber sonst, ich würde, glaube ich, keine Sandbleche mehr mitnehmen. Vielleicht, also ich habe ja vor, noch offroadiger vielleicht zu fahren. Da macht das dann langsam wieder Sinn. Aber da würde ich auch vielleicht mit einem anderen Fahrzeug unterwegs sein, was deutlich kompakter ist. Aber ich glaube, wenn ich so irgendwie in einem weiten Land unterwegs wäre, sei ich Skandinavien damit, würde ich die Sandbleche zu Hause lassen. Ich würde auch, glaube ich, ich würde ein einfaches Abschleppseil für Notfall mitnehmen, aber keinen Abschleppgurt, wie wir es hatten. Ich würde da, glaube ich, viele Sachen zu Hause lassen.
Okay. Ja, Klappspaten brauchst du ja auch nur, wenn du wirklich ganz weit draußen unterwegs bist, wo gar keine Menschen sind, weil sonst kannst du ja nicht einfach ins Gebüsch kacken.
Ja gut, wir hatten ja eine Toilette dabei, das war jetzt nicht das Thema, ne? Und so ein Klappspaten, der ist jetzt auch was, den kannst du immer noch irgendwo unterbringen. Der kleine Bundeswehrspaten nimmt ja tatsächlich nicht viel Platz weg.
Ja, und der ist ja auch für andere Sachen durchaus mal nützlich.
Ich meine, selbst ich hatte so eine kleine Klappsäge und eine Axt mit, dass auch die Säge kam tatsächlich zum Einsatz, weil es musste halt ein Baum, der auf dem Weg lag, entfernt werden. Also
da kann ich mich noch erinnern an die Episode, die können wir auch noch mal verlinken.
Und so ein Baum ist halt auch schwer, den hiebst du nicht einfach so zur Seite, durfte ich lernen. Mhm. Ich sagte so zu Gregor, den können wir doch eben rüberziehen. Er sagte, mach mal.
Wenn der frisch ist.
Sieht schon was, so ein Baum. Und das war jetzt nicht so eine 1 Meter Eiche, sondern das war halt so ein
Bäumchen. Keine Ahnung,
das hatte der 10-20 Zentimeter, aber ja, unterschätzt man. Oder ich habe es unterschätzt.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, so zum Ende dieser Episode nach einem Fazit für Leute wie mich, die noch so überlegen und denken, ja, bin ich da der Typ für so eine Kabine? Was sind so die Vor- und Nachteile fürs Reiseverhalten? Was würdest du mir sagen?
Also Vorteile, das Ding ist halt super komfortabel, ne? Du kannst halt wirklich entspannt deinen Tag auch drinnen verbringen, wenn du willst. Du kannst entspannt stehen, du hast eine tolle Heizung, du hast allen Komfort, Dusche, Toilette. Dieses klappbare Waschbecken ist mega groß und komfortabel. Du hast genügend Stauraum für 2 Personen auf jeden Fall. Was dagegen sprechen kann, ist halt die Größe, die Höhe und Breite. Ich glaube, das ist für die meisten Absetzkabinenfahrer nicht so das Thema, weil ich glaube, die meisten haben nicht vor, da zu fahren, wo wir hin wollten. Da haben wir schon sehr viel erwartet und ich glaube, was die Kabine mit uns erlebt hat, erleben die wenigsten Absetzkabinen da draußen. So, von den Trails her. Und da merkst du auch so ein bisschen die Grenzen quasi. Aber ich glaube, wenn du halt hier irgendwie Richtung Skandinavien unterwegs sein willst, wirklich autark sein willst, deine Ruhe haben willst, auch mal freistehen willst und eben auch mal nur so einen Waldweg langfahren oder so ein bisschen ins Gelände, dann ist das halt genau das Richtige. Und ja, also so, das würde ich sagen. Es ist quasi Offroad mit super viel Komfort.
Okay, klingt gut. Also ich habe es nach wie vor so für uns auf dem Schirm. Entweder sowas oder so ein Allradfahrzeug mit einem, wie so ein ja, so ein Kühlaufbau hinten drauf wegen der Isolierung. Sowas in der Art. Irgendwas ganz Diskretes. Aber so, ich muss sagen, so von der Ästhetik her gefällt mir auch die, so ein Pickup mit einer Absitzkabine echt gut. Und du hast halt dann noch mit dem Pickup ein richtig krasses Arbeitsfahrzeug für, jetzt für Deutschland braucht man es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber für das, was wir so in Mexiko vorhaben, mit Tiny House bauen und so, das wäre durchaus eine Überlegung wert. Ja.
Da können wir ja nächste Episode auch noch mal ein bisschen zu sprechen, so mit das mit dem Pickup im Alltag sein kann.
Ja, was kommt denn in der nächsten Episode, wenn wir schon dabei sind?
Ne, wir gucken mal so ein bisschen ganz genau rein, wie ist das so im Alltag mit so einem Pickup? Also auch wenn ich jetzt nicht mit dem Pickup alleine unterwegs war, aber wo macht der vielleicht Sinn? Wer braucht sowas, wer braucht es auch nicht? Und für wen ist eigentlich so eine Absitzkabine das Richtige und wo fühlt sie sich wohl und wo vielleicht nicht und wo kann man sich damit wohlfühlen und wo nicht. Und so ein bisschen da reingucken, für wen das eigentlich das Richtige ist. Und ist es auch für mich das Richtige? Habe ich quasi jetzt die Campingform gefunden, mit der ich alt und glücklich werde? Also alt werde, glücklich bin ich ja. Oder muss ich weitersuchen?
Okay, tatsächlich bin ich diesmal bei diesen Folgen auch komplett unvorbereitet. Bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe noch nichts gesehen, was du dir so an Notizen gemacht hast. Und ich weiß jetzt gar nicht, kommt das dann schon in der nächsten Woche oder machen wir dazwischen eine Pause mit einem anderen Thema?
Das ist eine gute Frage und vielen Dank, dass du mich so völlig unvorbereitet triffst, weil
wir sind wieder top
mein Rechner ist ja neu installiert, wie ich
ja erwähnt habe. Ja, okay, das ist jetzt die Ausrede für alles. Ja, okay, dann lasst euch einfach überraschen, was nächsten Samstag kommt. Dazwischen haben wir noch sowieso die Kaffeepause. Da wissen wir, glaube ich, auch noch nicht, was wir machen. Mal gucken. Also auf jeden Fall bleibt dran, abonniert uns, schreibt uns auch gerne zu diesem Thema oder zu anderen Themen, was euch aufgefallen ist, was ihr uns an Feedback mitteilen wollt. Und nachdem wir es jetzt schon so lange nicht mehr gesagt haben, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns fleißig bewertet und teilt, damit wir den Algorithmus ein bisschen ankurbeln, damit eben noch mehr Leute uns finden und
da ist eigentlich unseren Content besser. Hören können. Am besten schaltet ihr unseren Podcast, wenn ihr die Episode durchgehört habt, einfach abends vorm Schlafengehen nochmal ein, dass ihr einfach nochmal eine Nacht durchnudelt.
Genau.
Das hilft am allermeisten.
Das mache ich übrigens mit meinen Lieblingspodcasts auch immer. Da mache ich mir so eine kleine Playlist und dann laufen die einfach manchmal durch und dann wache ich morgens um 3 oder so auf mit irgendwelchen Sachen, die sich dann teilweise so ein bisschen in meine Träume integrieren. Das war ganz interessant. Also ja, hört uns fleißig, meldet euch bei uns und dann hören wir uns mit welchem Thema auch immer am Mittwoch und am Samstag wieder.
Bis dann, ciao.
Tschüss.